Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Anna.
Und ich bin Giel.
Und wir sind zwei junge niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land. Hallihallo.
Hallo. Und auch diese Woche wieder, auch wenn wir hier über Medizin sprechen, dieser Podcast ersetzt keinen Arztbesuch oder eine medizinische Beratung. Wenn ihr unsicher seid oder Beschwerden habt, sucht bitte ärztlichen Rat auf.
Wie geht's dir, Giel? Alles gut?
Gut, gut. Ja. Müde vom Sport, aber ansonsten gut.
Okay, das ist ja heute auch ein Thema der Folge, ne?
Ja.
Hattest du schon mal eine?
Ja, häufiger schon und auch sehr hartnäckig. Du?
Ich glaube, nein.
Noch nie?
Aber viele Menschen um mich herum. Nee, tatsächlich bin ich da bis jetzt von verschont geblieben. Aber in dem Verein, in dem ich Sport mache, ist das gang und gäbe.
Das, sollen wir mal verraten,
wir
worüber
reden.
Es geht?
Genau. Ja, wer es jetzt noch nicht erraten hat.
Genau, und es war aber auch schon schwierig zu erraten.
Ja, stimmt.
Es geht um die Tendinopathie oder man kennt es besser häufig als Tennisarm, Golferarm, Läuferknie, Patellaansatz, Spitzensyndrom, ja.
Oder Läuferschienbein gibt es doch auch.
Oh, das gibt's auch noch, genau, ja. Also es gibt da ganz viele mögliche Achillessehnenansatz, Tendinopathie,
oh ja,
ist
stimmt,
auch bekannt. Fersensporn.
Also
ist ja eigentlich
sehr,
auch nichts anderes.
Was genau. Ist das genau? Erklär das nochmal für jemanden, der das jetzt trotzdem nicht verstanden hat.
Also eine Tendinopathie ist eigentlich ein Ansatz der Sehne an den Knochen und die schmerzt durch Überbelastung. Früher dachte man, dass es eine Entzündung ist und deshalb sagt man dann auch eine Tendinitis. Aber die neuesten Forschungen sagen eigentlich, dass es gar keine Entzündung ist, sondern eine Überbelastung, wodurch ganz, ganz viele kleine Risse in den Sehnen vorhanden sind. Mhm. Und die schmerzen dann.
Okay, und also das heißt, die Sehnen sind betroffen, ne? Die Tendon,
genau,
ist ja die Sehne. Und die Tendinitis, Itis ist ja immer ein Wort für Entzündung. Auch nochmal für Menschen, die sich mit dem medizinischen Fachbegriff nicht so ganz auskennen. Und die Tendinopathie heißt einfach, die Sehne ist krank, ne, platt,
ja,
gesagt.
Genau. Ja.
Und wir bezeichnen das dann umgangssprachlich gerne auch mal so als, gerade beim Arm, ne, Tennisarm, Golferarm. Und dann sagen die Leute immer, aber ich habe doch gar nicht Tennis gespielt und ich habe auch nicht Golf gespielt.
Ja, aber das kann man natürlich auch bei anderen Bewegungen machen, wie bei den Schneeschippen oder Hecke schneiden oder wenn viele an der Kasse sitzen, die so Kassierer sind da sehr, oder die haben sehr die Neigung dazu, auch so eine Überbelastung bestimmter Sehnen zu bekommen.
Genau,
und
da
die können
so
sehr hartnäckig sein. Genau.
Saison,
ja, Saison
für Tendinopathie ist, finde ich, immer Frühjahr Hecke schneiden und Schneeschippen und nochmal wieder im Herbst, weil da ist auch wieder Hecke schneiden Zeit.
Und ja, also ich fand das nämlich auch jetzt die letzten Wochen war es sehr zugenommen bei uns.
Aber jetzt darf man ja keine Hecke mehr schneiden, jetzt ist Vogelschutzzeit.
Stimmt, stimmt, stimmt.
Was würde denn so ein Patient in der Sprechstunde klassischerweise sagen? Mit was für Beschwerden kommen die?
Meistens ist es, mir tut der Ellenbogen weh, wenn ich die Bewegung mache. Und dann zeigen die Bewegung. Oder bei Füßen ist es häufig, wenn ich aufstehe, schmerzen mir die Füße oder die Achillessehne. Wenn ich dann längere Zeit laufe, dann wird es besser. Und wenn ich erst überbelaste, dann wird es wieder schlimmer.
Mhm.
Oder es ist dick und es ist schmerzhaft, wenn man draufdrückt. Ich habe schon Ibo genommen, aber das hilft nicht. Was soll ich tun?
Oder an der Schulter gibt es das ja auch relativ häufig, ne? Als das Impingement-Syndrom, wenn da eine Sehne an der Schulter sich auch in Anführungszeichen entzündet. Dann können die Leute den Arm nicht mehr nach oben anheben.
Mhm. Ja. Es kann halt sehr, sehr hartnäckig sein und deshalb auch belastend sein und auch die Menschen, die arbeiten, auch von der Arbeit abhalten, weil die doch sehr starke Schmerzen haben und dementsprechend häufig eigentlich entlasten wollen und denken, sie müssten es entlasten und dementsprechend sich dann auch häufig krank melden.
Ja, gerade wenn das so beruflich problematisch ist. Ne? Wir nehmen ja jetzt nochmal den Menschen, der an der Kasse sitzt, ne? Den tut das dann halt wirklich richtig weh im Ellenbogen, wenn die immer die Waren da so rüberziehen.
Mhm.
Und dann führt das häufig dazu, dass die dann auch erstmal längerfristig krank geschrieben werden, weil das Ganze natürlich auch ein bisschen Zeit braucht, um abzuheilen.
Ja, Willst du dir noch was dazu sagen, wie es entsteht?
Das hast du so schön zusammengeschrieben. Erzähl du mal.
Okay. Also es besteht eigentlich, wenn man die Belastung zu schnell steigert, also wenn man zu schnell die Belastung hochschraubt, zu schwer hebt, zu viel zu lange arbeitet oder zu viel zu lange eine und dieselbe Bewegung macht. Dadurch können halt diese Mikrorisse in der Sehne entstehen, was dann zu Schmerzen führt. Mhm. Das ist dann mehr so der akute Bereich. Und wenn es zu lang durchhält, dann spricht man halt über eine chronische Tendinopathie oder Sehnenerkrankung. Und da ist es dann so, dass die Fasern eher kreuz und quer stehen, anstatt parallel, und das tut dann auch nochmal mehr weh. Und dann dementsprechend braucht es auch einfach länger, um die Fasern wieder gerade zu rücken, damit es wieder schmerzfrei wird.
Ja, bei diese, was du gerade gesagt hast, eine häufige, schnelle Steigerung der Belastung, das ist ja dann oft quasi die Menschen, die wir jetzt in der Hausarztpraxis sehen, ne, das sind ja eigentlich eher die Nicht-Sportler oder wenig Sportler oder eben nicht spezifisch auf den Sport bezogene Beschwerden, sondern das sind dann halt Menschen, die jetzt saisonal, wie zum Beispiel die Hecke geschnitten haben und dann aber im Garten 3 Kilometer Hecke stehen haben, und die musste halt jetzt geschnitten werden und dann einfach die Sehne sich dadurch entzündet. Habt ihr sonst auch Sportler viel in der Praxis, die dann kommen?
Ja, ich habe so ein paar junge Männer, die dann zu schnell die Gewichte gesteigert haben, dadurch Schulterprobleme bekommen haben. Ich hatte ja erzählt, dass ich schon ein paar Mal eine Tendinopathie hatte. Ich habe eine Zeit lang ganz viel Seilchen gesprungen.
Okay.
Und das war wirklich, da habe ich dann wirklich mal so eine halbe, dreiviertel Stunde Seilchen gesprungen. Aber ich habe es langsam aufgebaut, und trotzdem habe ich dann eine Achillessehnen-Tendinopathie bekommen, aber so richtig. Und die ist dann auch 3-4 Monate geblieben. Ich war dann mal auch beim Orthopäden, der hat gesagt, ich durfte kein Seilchen mehr springen. Seitdem mache ich es nicht mehr so viel.
Seitdem springst du Trampolin.
Nein. Aber also ich hatte eine richtig krasse Achillessehnen-Tendinopathie und auch einen Fersensporn dabei. Das hängt ja oft zusammen auch. Und
das tut schon gut weh, ne?
Das tut richtig weh. Und es ist auch frustrierend, weil man dann, deshalb erkenne ich das bei Sportlern schon, diese Frustration, weil man ist dann eigentlich relativ fit, man hat die Kondition aufgebaut, und dann muss man diesen Sport, den man eigentlich gerne mag, plötzlich reduzieren.
Ein Risikofaktor dafür ist ja auch das Rauchen tatsächlich, macht die Sehnen unelastischer. Mhm. Und deswegen haben ja auch häufiger Raucher dann so Tendinopathien.
Ja,
das kann man den Leuten manchmal dann aber schwer erklären, dass das Rauchen damit zusammenhängt, oder beziehungsweise, dass das mit dem Rauchen zusammenhängt und dass sie das Rauchen mal aufgeben sollen.
Ja, es ist halt eine Sucht, ne? Und das ist schwierig, damit aufzuhören.
Aber na gut,
vielleicht ein ganz anderes
ab.
Thema. Genau.
Wie behandelt man denn diese Tendinopathien an den verschiedenen Gelenken?
Also, ich war da auch über einen Artikel gestolpert im Allgemeinarzt, heißt der Allgemeinarzt. Aus 2025 war das eine Ausgabe. Und ich hatte das auch schon mal auf anderen Fortbildungen gehört. Früher hat man ja oft gesagt, Ruhe und Dehnen. Mhm. Und jetzt ist es eigentlich genau das Gegenteil. Und zwar aktiv statt passiv und Last statt Ruhe. Also eigentlich sollte man gezielt die Muskeln der Sehne, die überbelastet ist, trainieren und stärken. Das soll man dann isometrisch machen. Das bedeutet, der Muskel wird angespannt, aber die Länge des Muskels bleibt gleich. Und in dem Gelenk selbst ist keine Bewegung, sondern das ist wirklich mehr ein Druck oder eine Spannung auf dem Muskel. Und das hilft dann, die Muskeln zu stärken, ohne dass eine Bewegung stattfindet. Mhm. Und dieses Dehnen und Ruhen, das ist eher kontraproduktiv, weil die Muskelkraft verloren geht. Und das ist ja eigentlich einer der Hauptprobleme, weshalb überhaupt es entstanden ist, weil eigentlich sowieso schon die Kraft nicht vorhanden oder nicht genug vorhanden war. Gleichzeitig versteifen die Sehnen. Und was ich auch noch mega interessant fand, dass im Gehirn, beim Motorkortex, das ist das Gebiet im Gehirn, was für Bewegung zuständig ist, auch Veränderungen stattfinden. Und die können dann die Heilung nochmal beeinflussen. Mhm. Das fand ich mega spannend. und dementsprechend keine ausgedehnte Belastungspause. Und ich sehe das manchmal noch, dass Patienten mit einer sehr schmerzhaften Tendinopathie ins Krankenhaus gehen am Wochenende und damit ein Gips noch rauskommen. Ja. Und dann verzweifle ich manchmal, weil ich denke, oh Gott, das ist eigentlich mega kontraproduktiv. Das ist natürlich schmerzlindernd in dem Moment, weil man es nicht bewegt, aber es ist eigentlich genau das, was die Leitlinien sagen, was man nicht tun sollte. Und das ist aber dann schwer, dem Patienten zu erklären, dass das gerade kontraproduktiv ist.
Aber da kannst du ja jetzt auf die Leitlinien verweisen und auf diese Podcast-Folge.
Genau.
Die ganz bestimmt uneignet viele Menschen interessiert, weil das ist ja echt auch häufig dieses Krankheitsbild und auch ein ja frustrierendes Krankheitsbild, weil das halt einfach ein bisschen länger dauert, bis es abgeheilt ist.
Ja, das ist, ja, es ist, ich spreche aus Erfahrung, das ist mega frustrierend.
Was ist mit Schmerzmittel? Also abschwellende Schmerzmittel, ne? Also NSAR wie Ibuprofen oder Diclofenac oder sowas, wenn das jetzt super akut ist und das Bewegen einfach total wehtut, das ist schon auch erlaubt, sage ich immer. Man sollte es jetzt nicht übertreiben, sondern es dient halt nur dazu, dass der Mensch befähigt wird, sich dann zu bewegen und die Übungen zu machen.
Man hat früher auch häufiger Cortison gegeben. Da ist man auch ein bisschen zurückhaltender geworden, weil also es war sehr schmerzlindernd in dem Moment selbst, aber langfristig ist das, fördert das eine schlechtere Sehnenqualität und es gibt erhöhtes Risiko, dass die Sehnen auch reißen, entweder komplett oder nur teilweise. Und dementsprechend macht man das inzwischen weniger.
Ja, da kann man ja auch nochmal klassifizieren. Es gibt ja die Cortisontherapie oral, also man nimmt Cortison als Tabletten ein oder eben das, was häufig noch eher praktiziert wird, ist, dass Cortison gespritzt wird an die Sehne ran, also in den entzündeten Bereich ran, was ja den Menschen häufig erstmal schnell hilft und dann kommen sie irgendwann wieder und sagen, jetzt hat doch beim letzten Mal gut geholfen, kann ich nicht nochmal Cortison haben.
Da muss man aufpassen. Aber die Studien zeigen eigentlich, dass Physiotherapie oder diese isometrischen Übungen auch eine starke Schmerzreduktion haben und wesentlich schneller wirken und gleichzeitig auch längere Zeit wirken. Also das ist nicht wesentlich schneller gegen Schmerz wirken, aber dass die akute Phase zu Ende ist und gar nicht in die chronische Phase reingeht, das ist durch Physiotherapie oder diese isometrischen Übungen deutlich besser.
Was ist mit Bandage?
Bin ich persönlich nicht so der Fan von. Ich weiß, dass ich mache das manchmal zur Schmerzlinderung bei Patienten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da die Leitlinie sagt. Aber das Problem bei der Bandage ist, bei der klassischen Bandage, dass da natürlich die Funktion der Muskeln auch übernommen wird, gewisserweise. Und dass die Muskel eigentlich noch schlapper werden. Und das ist ja eigentlich das Problem bei diesem Krankheitsbild, dass die Muskeln nicht stark genug sind und man gibt dann eigentlich die Muskel, also der Bandage auch die Aufgabe der Muskeln ein bisschen.
Man kann das, glaube ich, ganz einfach sagen. Die Bandage ist nicht ein Ersatz für ein adäquates Training.
Ja, ich sagte, man kann das während des Trainings nehmen zur Schmerzlinderung, aber so im Alltag sollte man es nicht nehmen, das sage ich dann meistens. Was auch noch mega interessant ist, was neue Studien sagen, allerdings ist das off-label, das bedeutet, dafür ist es nicht zugelassen, ist dieses Nitrospray, was man unter die Zunge machen kann. Das ist Stickstoffmonoxid. Das ist eigentlich zugelassen für Herzschmerz bei Belastung, also bei Angina pectoris. Und es gab jetzt aber Studien in Amerika, die haben dann Verbände mit diesem Nitros oder halt auf die schmerzende Stelle gegeben, 2 Hübe, 2x täglich. Und dadurch gab es auch eine deutliche Verbesserung der Schmerzen, weil dann einfach die Anregung des Stoffwechsels stattfindet und auch eine Produzierung von neuen Gefäßen und das Kollagen in den Sehnen wird dann auch nochmal neu stimuliert zum Wachsen. Nachteil dieses Sprays ist, dass es manchmal Hautirritation geben kann. Da muss man halt ein bisschen drauf achten. aber es soll echt helfen. Ich habe es auch mal versuchsweise bei einer Patientin gemacht, habe auch erklärt, dass es off-label ist. Und die meinte auch, ja, es hat auf jeden Fall eine Schmerzlinderung gegeben.
Jetzt würde mich mal wieder interessieren, wie kommen denn Leute da drauf, da Nitro-Spray drauf zu sprühen?
Ich glaube, das war wirklich eine Studie, dass sie gedacht haben, okay, das ist ja durchblutungsfördernd.
Ah, ja, okay.
Das ist ja das Ziel davon. Und dann haben die wahrscheinlich geguckt, was sind die anderen Vorteile und sind dann darüber gekommen.
Da machen wir doch einfach mal einen Test.
Ja, also ich habe es ja schon mal gemacht. Also ich sage das dann Patienten, dass das eine Studie ist, dass es dafür nicht offiziell zugelassen ist. Und die hatte dann halt ihre Hautirritation, die Person. Aber die meinte, die Schmerzen waren auf jeden Fall besser geworden dadurch.
Okay, gut.
Fand ich sehr spannend.
Dann würde ich mal sagen, schließen wir das Thema hiermit ab.
Ja.
Magst du noch eine kurze Take-Home-Message senden?
Also wichtig ist, nicht zu viel Ruhe, schmerzadaptiv bewegen und isometrische Übungen machen. Und im chronischen Bereich dann vielleicht exzentrische Übungen, die sind dann einen Schritt mehr. Aber das ist mehr passive Bewegung.
Okay. Ja, und viele Hausärzte können das auch gut behandeln. Für die Menschen, die sich fragen, ob man damit primär zum Orthopäden muss. Eigentlich geht das immer ganz gut, auch erstmal über den Hausarzt. So. Gut. Was hat uns die letzten 2 Wochen bewegt?
Du hast was aufgeschrieben.
Ja, wir fangen nämlich nächste Woche an mit unserer Physician Assistant in der Praxis. Und sind
Freust du dich schon?
Sehr gespannt und wir freuen uns schon alle und sind mal sehr gespannt, wie das Arbeitsleben verändert, den Arbeitsalltag verändert, wie es klappt mit der Integration ins Team. Ne? Die Physician Assistants können ja viele Aufgaben übernehmen, die so zwischen MFA und Ärzten liegen, können auch eigene Sprechstunden machen schon und da freuen wir uns jetzt richtig drauf.
Ja, ich muss mal erzählen, wie das läuft, weil wir haben auch eine MFA, die gerade ein Studium macht dazu, berufsbegleitend. Und die hat aber gerade erst angefangen. Also ich bin da echt, ich finde das spannend. Ich bin mal gespannt, was du erzählst.
Ich halte dich auf dem Laufenden.
Ja, sehr gut.
War bei dir auch irgendwas los?
Ja, ich hatte doch mal erzählt, dass ich eine KI mir angeschafft habe.
Ja.
Für dieses Sprechzimmer, dass das Gespräch aufgenommen wird, wenn die Patienten einverstanden sind und dass dann eine Zusammenfassung durch die KI erstellt wird, dass ich nicht mehr so viel mittippen muss. Und ich bin echt ein Fan davon. Ja. Also, du hattest ja nicht so eine gute Erfahrung mit KI am Telefon. Ich bin überrascht, wie viele Patienten zustimmen. Ich akzeptiere es auch, wenn sie es nicht wollen, dann schreibe ich auf den Zettel, ich lasse mir unterschreiben, dass sie mit einverstanden sind. Und wenn sie es nicht wollen, dann schreibe ich abgelehnt drauf und dann werden sie auch nicht nochmal belästigt damit. Aber ich würde sagen, 90-95% geben der ganzen Sache eine Chance und ich konnte meinen Aufwand des Eintragens echt deutlich reduzieren. Ich würde sagen, 60% weniger Schreibarbeit abends und Nacharbeitungszeit. Das war echt ein extremer Gewinn. Ich würde es immer wieder machen.
Dann kommen wir zur nächsten Kategorie.
Genau, zur letzten Kategorie. Da hast du auch diesmal was aufgeschrieben.
Ja, ich hatte ganz viele Ideen. Jetzt sind eigentlich alles Sachen, die jetzt so passiert sind. Also, die Kategorie lautet Neues aus der Hausarztpraxis. Und es geht um das Thema der Chronikerprogramme. Also zum Beispiel für Asthmatiker, für Diabetiker, für Menschen mit COPD oder auch mit einer koronaren Herzerkrankung gibt es ja so Kontrollprogramme einmal im Quartal in der Hausarztpraxis und die sind genau spezifiziert und häufig wissen die Patienten nicht, was genau in diesem Programm beinhaltet ist und dann kommen dann schon mal Rückfragen. Hatten wir vor einiger Zeit jemand, der war dann recht unzufrieden, dass bei der koronaren Herzerkrankung tatsächlich in dem Quartal für diesen Termin dann auch nur der LDL-Cholesterinwert kontrolliert wird, weil das eben so vorgeschrieben ist und nicht auch noch viel mehr Laborwerte, weil das eben in der Praxis, wo er vorher gewesen ist, anders gehandhabt wurde. Und das führte dann zu einer etwas erhitzten Diskussion. Da finde ich es einfach nur wichtig, das nochmal zu erwähnen. Also das ist tatsächlich genau vorgeschrieben, was da für Laborwerte zum Beispiel genommen werden. Und es ist natürlich schon manchmal so, dass, wenn es eine medizinische Indikation gibt, dass dann der Arzt vielleicht mal für einen Termin entscheidet, dass man noch andere Werte mitmacht. Mhm. Aber das ist nicht immer automatisch so.
Ist auch nicht selbstverständlich. Also da musst du dann auch wirklich eine medizinische Indikation bei sein.
Genau.
Okay.
Das war es auch schon wieder.
Was wir vergessen haben, am Anfang zu sagen, das ist, uns gibt es schon länger als ein Jahr.
Ja, stimmt. Stimmt.
Das,
wir haben überlebt.
Wir haben überlebt. 22. März 25 ging die erste Folge online. Und das ist verrückt, dass es uns immer noch gibt.
Ja, und dass es vor allen Dingen immer noch auch so viel Spaß macht und dass es mittlerweile ja schon echt viele Hörer gibt.
Ja.
Lass uns nochmal gerade schauen.
Vielen Dank dafür. Vielen Dank.
Ich logge mich mal schnell ein hier. So, seit Freigabe letztes Jahr wurde der Podcast laut unserer Plattform 17.750 Mal gestreamt.
Ja.
Schon richtig und cool.
Und auf Spotify haben wir inzwischen 511 Follower.
Yay!
Yay! Und ich dachte am Anfang, es wird echt eher ein Podcast für Familie und Freunde.
Wie du siehst, hast du anscheinend eine große Familie, wenn da 500 Hörer sind.
Wusste ich nicht, dass ich so viele in meiner Familie habe.
So viele Cousins und Cousinen.
Genau.
Also vielen Dank an alle, die den Podcast hören. Dafür machen wir das und wir freuen uns immer wieder über Feedback und auch einfach, wenn wir sehen, dass der Podcast gehört wird. Das reicht uns schon.
Ja, genau. Deshalb auch bleibt schreiben oder schreibt weiter bei Feedback und Themenvorschlägen einfach unter dasmachtdannderhausarzt@gmail.com oder schreibt uns auf Instagram unter dasmachtdannderhausarzt immer mit Unterstrich. Und damit sagen wir,
um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Und vielen Dank nochmal.
Danke.